Ja, ich freue mich, dass ich jetzt mal hier vor euch als Gemeinde stehen darf. Ich stehe tatsächlich sehr häufig hier auf der Bühne, aber bei sämtlichen Events und sehr selten oder eigentlich jetzt zum ersten Mal vor euch als Gemeinde. Aber es freut mich sehr, hier zu sein. Wir haben jetzt die Adventszeit, die ist jetzt richtig angekommen. Ich habe ein bisschen länger hierher gebraucht durch den Schnee und die ganzen Straßen sind natürlich jetzt gerade vollgestopft mit Schnee. Das ist auch was Schönes und Schnee steht ja auch so ein bisschen für die Adventszeit. Das ist was Typisches für die Adventszeit. Und es gibt auch andere Sachen, sag ich mal, Symbole oder Gegenstände, die so typisch für die Adventszeit stehen oder die die Adventszeit relativ gut umschreiben. Das sind zum Beispiel solche Kerzen hier. Man zündet jeden Sonntag eine neue Kerze an auf dem Adventskranz. Das symbolisiert diese Adventszeit oder schöne Dekoration, die Farbe Rot. Aber dann natürlich auch leckeres Essen, viele Plätzchen und vielleicht ein bisschen zunehmen oder wie auch immer, das charakterisiert auch ein bisschen die Adventszeit. Ich habe ein Symbol oder einen Gegenstand euch heute mitgebracht, das, wie ich finde, die Adventszeit auch relativ gut umschreibt. Dieses Symbol hat vielleicht nicht so viel Tradition wie jetzt Deko oder Kerzen, aber es passt ziemlich gut in die Adventszeit und man sieht es in der Adventszeit relativ häufig. Und zwar ein Amazon-Päckchen. Ich weiß nicht, ob das auch bei euch im Haushalt relativ häufig vorkommt, aber in der Adventszeit sind diese Päckchen von Amazon, sie sind in der Adventszeit extra gekennzeichnet durch ein schönes blaues Band, das sieht aus wie ein Geschenk, die sind sehr viel unterwegs, beziehungsweise die Postboten sind sehr viel unterwegs und verteilen diese Päckchen. Ich weiß nicht, ob hier ein Postbote ist, aber wahrscheinlich die Postboten, ich habe selber mal bei der Post gearbeitet um die Adventszeit, das ist ziemlich krass, wie viele Päckchen von Amazon oder Amazon, wie man auch immer man es aussprechen möchte, man verteilen darf. Und ich habe gehört, dass Amazon allein in Deutschland an einem Tag, also jetzt in der Adventszeit, 16 Millionen Päckchen versendet. Unterschiedliche Größen, 16 Millionen Päckchen, allein in Deutschland. Das ist richtig krass. Aber dieses Päckchen, das ist auch gekennzeichnet mit so einem Smiley, mit so einem Lächeln. Und ich weiß nicht, wie das euch geht, wenn man so ein Päckchen bekommt von Amazon oder es kann auch irgendein anderes Päckchen sein, wo auch immer das herkommt, von Otto oder sowas. Wenn dann der Postbote klingelt und er gibt einem dieses Päckchen, dann freut man sich irgendwie. Man weiß, oh, da ist was Cooles drin, vielleicht Schuhe oder ja, was Klamotten oder vielleicht was fürs Auto oder wie auch immer oder schöne technische Geräte, da freue ich mich immer drüber. Und irgendwie symbolisiert dieses Lächeln, das hier drauf ist, schon dieses Gefühl, das dadurch entsteht, wenn man was Neues bekommt. Man freut sich darüber. Es ist irgendwie ein Glücksgefühl. Zumindest, wenn man sich dann auch über das Produkt freut. Bei manch anderen ist die Erfahrung eher so rum, dass es nicht so gut ist. Aber ich finde es genial, was eigentlich Amazon mit diesem Päckchen geschafft hat. Denn allein wenn man das Päckchen sieht, damit verbindet man schon etwas. Und man verbindet irgendwie so ein Glücksgefühl. Und es geht ja bei vielen Sachen so. Man sieht jetzt in der Adventszeit, wie die Menschen ohne Ende Sachen kaufen und auf der einen Seite kann man sich darüber beschweren, ja, das ist ein krasser Kaufrausch, Materialismus. Aber die Frage ist ja, warum ist das eigentlich so? Warum freut man sich sehr über so ein Päckchen? Und ich denke, dass es an sich nicht das Päckchen ist und auch nicht der Inhalt in dem Päckchen, weil man weiß, dass dieses Produkt, das ich dann habe, dieses materielle Ding, das halt am Ende dann in meinem Haus steht oder irgendwo ich benutzen kann, dieser Flair von diesem Neuen ist ja nach ein paar Wochen wieder vorbei. Man freut sich und es ist was Tolles, aber irgendwann ist der Flair wieder vorbei. Ich glaube, dieses Glücksgefühl kommt nicht unbedingt vom Produkt, sondern diese Tatsache, dass wir was Neues bekommen und dass das in uns was auslöst. Eine Zufriedenheit, vielleicht ein Glück, eine Freude über etwas. Und gerade in der Adventszeit merkt man, dass der Mensch sehr stark auf der Suche ist nach solchen schönen Glücksmomenten. Und das sehr stark in materiellen Dingen sucht, in solchen Päckchen oder wie auch immer. Und man ist in so einem Kaufrausch und kauft ohne Ende, um immer wieder dieses schöne Gefühl zu haben, obwohl man weiß, es ist schnell weg. Ich glaube, dieses Gefühl, so nach Zufriedenheit oder so nach Glück zu suchen, das gibt es natürlich nicht nur in materiellen Dingen, sondern auch bei ganz anderen Sachen. Manchmal hat man das Gefühl im Leben, dass immer noch ein bisschen etwas fehlt. So ist es. Das Bewusstsein, da muss es noch mehr geben. Wenn man Kind ist oder Teenie oder Jugendlicher, dann denkt man, ah, wenn ich endlich mal 18 bin, erwachsen bin, ein eigenes Auto habe, dann habe ich dieses etwas, was mir noch fehlt, um wirklich glücklich zu sein, um mein Leben wirklich zufriedenzustellen. Dann hat man das Auto und es ist auch ganz gut, aber da denkt man, ach ja, wenn ich mal verdiene, einen richtigen Beruf habe und nicht mehr in der Ausbildung bin, dann habe ich dieses Etwas gefunden. Dann ist man da und dann sagt, hey, wenn ich mal einen Partner oder eine Partnerin habe, das ist vielleicht dieses Etwas, was fehlt. Und dann merkt man, wenn man einen Partner hat, verheiratet ist, ah ja, wenn ich Kinder habe. Und das schiebt sich immer so weiter. Und wenn man dann irgendwann mal, ich weiß nicht, jenseits der 50 ist es so, dann sagt man, ah, früher, ja, da war es besser. Oder ist Gesundheit das Etwas, nach dem man noch strebt? Aber es ist oft so im Leben, man hat so das Gefühl, es gibt noch mehr. Und man sehnt sich nach diesem Mehr. Und ich glaube, das zeigt sich in der Adventszeit sehr stark. Die Bibel, sie spricht an vielen Stellen von der Seele des Menschen. Und wenn die Bibel von der Seele des Menschen spricht, dann meint sie mit der Seele den Mensch als Ganzes. Also seine Persönlichkeit, seinen Charakter, seine Wünsche, seine Träume, die Art und Weise, wie er lebt. Also all das, was den Menschen ausmacht und was ihn einzigartig macht, das ist seine Seele. Das beschreibt die Bibel mit Seele. Und wenn die Bibel von Seele spricht, dann spricht sie davon, dass die Seele des Menschen eine Sehnsucht hat. Sie sehnt sich nach etwas. Sie sehnt sich nach unterschiedlichen Dingen. Zum Beispiel sagt die Bibel, ja, sehnt sich die Seele nach einem guten Essen. Und das kann wahrscheinlich jeder nachvollziehen. Ich freue mich auch. Ich liebe Steaks zum Beispiel. Da sehne ich mich auch manchmal nach einem guten Essen. Aber auch andere Dinge. Die Seele sehnt sich nach Glück, nach Zufriedenheit, nach Gesundheit. Die Bibel spricht davon, dass die Seele eine Sehnsucht hat, eine Sehnsucht nach mehr. Und ich glaube, man kann diese Sehnsucht nach mehr bildlich ausdrücken mit einem Puzzle. Mit einem Puzzle. Und wenn man sich vorstellt, dass die Seele des Menschen wie so ein Puzzle ist, besteht aus verschiedenen Teilen, dann entsteht diese Sehnsucht dadurch, dass ein Puzzleteil fehlt. Manchmal fühlt es sich vielleicht so an, als würde ein Puzzleteil fehlen. Als wäre da doch irgendwie mehr. Und ich denke mal, das kennt man. Wenn man selber mal gepuzzelt hat, ein Puzzle zusammengesetzt hat und man hat dann alles fertig und es ist noch ein einziges Loch da, ein Puzzleteil fehlt, dann ist dieses Puzzleteil nicht fertig. Und dieses ganze Puzzle, man ist nicht zufrieden, weil es ist noch nicht ganz. Es fehlt noch etwas. Und manche stellen dann das ganze Haus auf den Kopf und suchen überall, wie es dieses einzelne, ja, dieses fehlende Puzzleteil gefunden ist. Und wenn es fehlt, dann hängt man es sich auch nicht gerne an die Wand oder so. Es weckt in einem eine Sehnsucht, dieses Puzzleteil zu finden. Warum? Weil man weiß, dass da noch mehr ist. Weil man weiß, es fehlt etwas. Und ich glaube, das lässt sich übertragen auf unser Leben. Ich glaube, auch wir haben oft dieses Gefühl in unserem Leben, hey, da muss es noch mehr geben. Und da fehlt so ein Puzzleteil. Man kann es nur nicht immer genau definieren. David in der Bibel, der König David, der ist ein König vom Volk Israel und wurde von Gott als König eingesetzt. David erkennt diese Sehnsucht. Und wir lesen in der Bibel Psalmen, die David geschrieben hat. Im Alten Testament, da gibt es das Buch der Psalmen und da gibt es einige Psalmen, die hat David geschrieben. Und Psalmen sind wie Lieder oder auch manchmal ja, gedichtähnliche Lieder, die man meistens gesungen hat und musikalisch hinterlegt hat. Und diese Lieder, sie sind sehr persönlich. Und wenn man sich diese Psalmen durchliest, dann merkt man, was diese Personen, die den Psalm geschrieben haben, beschäftigt. Und auch David, er hat einen Psalm geschrieben. Und David, er wurde von Gott als König eingesetzt, aber da gab es einen anderen König, der hatte ein Problem mit David und wollte nicht, dass David König wird und hat ihn verfolgt. Und als David in der Verfolgung war und von diesem alten König weggerannt ist, damit er sein Leben erhalten kann, da schreibt er einen Psalm. Er ist in der Wüste und er schreibt einen Psalm. Und in diesem Psalm drückt er seine Sehnsucht aus. Und in diesem Psalm zeigt er uns auch, dass er einen Weg gefunden hat, mit dieser Sehnsucht seiner Seele umzugehen. Im Psalm 63, da schreibt David, Gott, mein Gott bist du, dich suche ich. Wie ein Durstiger, der nach Wasser lechzt, so verlangt meine Seele nach dir. Mit meinem ganzen Körper spüre ich, wie groß meine Sehnsucht nach dir ist. In einem dürren, ausgetrockneten Land, wo es kein Wasser mehr gibt. Mit dem gleichen Verlangen hielt ich im Heiligtum Ausschau nach dir, um deine Macht und Herrlichkeit zu sehen. David, Er spricht hier von einer Sehnsucht, die seine Seele hat. Seine Seele sehnt sich nach etwas. Und ich finde es so intensiv, wie er das ausdrückt. Er sagt, mit meinem ganzen Körper spüre ich das. Und er vergleicht das, wie wenn man in einem ausgetrockneten, dürren Land ist, wo es kein Wasser gibt. So sehr, wie man diesen Durst hat, so sehr sehnt sich seine Seele nach etwas. Und ich denke, wie ich vorher schon gesagt habe, er ist gerade auf der Flucht, er ist in der Wüste. Er weiß ganz genau, was es heißt, in der Wüste zu sein ohne Wasser. Er sehnt sich nach etwas. Das Interessante ist hier, das merkt man, dass David diese Sehnsucht seiner Seele nicht irgendwie jetzt mit materiellen Dingen füllt. Warum auch immer er das jetzt nicht auf Menschen projiziert oder auf Dinge, vielleicht kann er sich jetzt nicht gerade so ein Amazon-Päckchen in die Wüste bestellen, das gab es damals auch noch nicht, das geht nicht, oder vielleicht hat er auch schon viele Sachen ausprobiert und hat gemerkt, irgendwie ist es das alles nicht. Aber er richtet seine Sehnsucht nicht auf materielle Dinge. Er richtet seine Sehnsucht auf etwas anderes. Und er benennt dieses Etwas, nach dem seine Seele sich sehnt. Er sagt, das ist Gott. Er richtet seine Sehnsucht auf Gott aus. Er sagt, Gott, ich sehne mich nach dir. Ich habe ein Verlangen nach dir, dich zu erleben. Deine Nähe, deine Macht und deine Herrlichkeit. Die Frage ist, warum? Warum richtet er seine Sehnsucht auf Gott? Warum meint er, dass er das fehlende Puzzlestück irgendwo bei Gott findet? In Vers 4 gibt er die Antwort. Er hat etwas sehr Entscheidendes erkannt. Er sagt, denn deine Güte ist besser als Leben. Deine Güte ist besser als Leben. Mit meinem Mund will ich dich loben. Gottes Güte ist besser als Leben. Das ist das, was David hier sagt. Gottes Nähe, bei Gott zu sein, Gottes Gnade, Gottes Liebe, Gottes Wesen wahrzunehmen, das ist besser als alles andere im Leben. Und das ist der Grund, warum er sagt, hey, ich bin hier in der Wüste, ich habe auch nichts anderes, aber ich brauche auch nichts anderes, weil ich mich nach Gott sehne. In dieser Welt gibt es ganz, ganz viele Puzzleteile, die uns versprechen, sie wären das fehlende Puzzleteil in unserem Leben. Wir merken dieses Loch und die Welt bietet uns ganz viele Dinge an und man kann ganz viele verschiedene Sachen da einsetzen. Und dann findet man irgendwann mal ein Puzzleteil und denkt, oh, jetzt hat man es gefunden. Es hat auch genauso gleiche Form, zwei Schlaufen und zwei so, ich weiß nicht genau, wie das heißt, aber halt so Teile. Und man kennt es vielleicht auch vom Puzzeln, wenn man mal gepuzzelt hat. Dann gibt's da irgendwie so den Himmel, der sind alle gleichfarbig oder wie auch immer. Und man sucht dann ein Puzzleteil und man findet es nicht direkt. Und dann findet man eins, das sieht fast so aus und denkt, oh, jetzt hat man es gefunden. Man freut sich schon riesig darüber. Und dann möchte man hingehen und schaut sich's an, merkt, ah, es ist doch ein bisschen zu groß. Es passt doch nicht ganz rein und die Farbe stimmt auch nicht zu 100%. Und so gibt es ganz viele Puzzleteile in dieser Welt, in unserem Leben, die uns versprechen, hey, ich bin's, der dich glücklich macht. Ich bin das Meer, das du brauchst in deinem Leben. Und wenn du mich hast, dann hast du Zufriedenheit. Das ist zum Beispiel Geld. Ja, wenn ich nur genug Geld habe. Und dann kommt das Geld her und sagt, hey, guck mal, ja, wenn du genug von mir hast, dann ist dein Leben ausgefüllt. Oder es sind andere Dinge wie Erfolg. Und man sucht dann, denkt, Geld ist es nicht. Und man schaut sich weiter an und denkt, ah, es passt wieder. Und dann schaut man sich an, es ist auch zu klein. Man sucht im Erfolg, in der Leistung, gute Anerkennung zu bekommen durch den Erfolg, durch die Leistung, die man bringt. Oder andere Puzzleteile, die sich uns anbieten, ist eben, dass man sagt, der Partner, wenn ich einen Partner habe. Oder allgemein vielleicht der Sex. Oder was weiß ich was. Und das sind alles Dinge, wie das bei dem Puzzle ist. Am Anfang denkt man, oh, das ist es. Und das gibt einem auch ein schönes Gefühl. Aber mit der Zeit merkt man, es kann mich gar nicht erfüllen. Es hat nicht die Kraft und auch nicht die Macht, mich zu erfüllen. Ich möchte damit nicht sagen, dass all diese Puzzleteile schlecht sind. Das sind alles gute Dinge, die Gott auch gibt, die er uns zum Gebrauch gibt, ein gutes Essen. Und auch die Ehe, das ist was Schönes. Aber wenn ich in die Ehe das projiziere, dass sie mich erfüllt und das fehlende Puzzleteil in meinem Leben ist, dann werde ich irgendwann mal enttäuscht werden. Es ist ein Geschenk, das mein Leben bereichert, auf jeden Fall. Aber es kann mich nicht erfüllen. Und irgendwann werde ich an den Punkt kommen und merken, es erfüllt mich nicht. David sagt, denn deine Güte ist besser als Leben. Er hat erkannt, Gott, bei dir, deine Nähe, dich wahrzunehmen, das ist besser als alle anderen Puzzleteile in meinem Leben. Und er schreibt dann weiter, in Vers 5 sagt er, ja, so will ich dich preisen mein Leben lang. Im Gebet will ich meine Hände zu dir erheben und deinen Namen rühmen. Deine Nähe sättigt den Hunger meiner Seele wie ein Festmahl. Mit meinem Mund will ich dich loben. Ja, über meine Lippen kommt großer Jubel. Gott, deine Nähe sättigt den Hunger meiner Seele wie ein Festmahl. Das ist das, was David kennt. Und das ist das, worauf er sich ausrichtet. In dieser Welt gibt es viele Puzzleteile, die sagen uns, ja, ich erfülle dich. Aber wir werden bei all den Dingen merken, es ist nicht so. Die Bibel sagt, es gibt ein Puzzleteil. Es ist Gottes Nähe, Gott wahrzunehmen, seine Größe zu erleben, seine Macht zu erleben. Das ist was unfassbar Intensives. Und wenn ich erkannt habe, dass Gottes Nähe etwas ist, was alles andere in meinem Leben übersteigt, dann kann ich nur wie David zu dem Punkt kommen, dass ich sage, ich lobe dich, Gott. Ich muss jubeln, weil ich dich sehe, weil ich deine Macht und Herrlichkeit erleben darf. Gottes Nähe erfüllt den Hunger unserer Seele wie ein Festmahl. Und genau darauf sind wir auch ausgelegt. Dieses Puzzleteil hat nicht von Anfang an gefehlt. Dieses Puzzleteil ist verloren gegangen. Es ist verloren gegangen, als der Mensch sich dazu entschieden hat, von Gott wegzugehen, sich den Rücken zu Gott zu kehren, sich von Gott wegzudrehen. Es ist verloren gegangen. Wir Menschen, wir sind nicht dazu geschaffen, unsere Glück und Erfüllungen in dieser Welt zu finden, sondern wir sind für eine Beziehung mit Gott geschaffen. Wir sind dafür geschaffen, diese Nähe Gottes zu spüren, wahrzunehmen, in dieser Gemeinschaft zu Gott zu leben. Und wenn es verloren gegangen ist, dann ist es auch logisch, dass genau das ist, wonach wir uns sehnen, weil wir dafür geschaffen sind. Und wenn ein Puzzleteil fehlt, dann wissen wir, es gibt mehr. Es muss mehr geben. Und David, er hat es erkannt in der Wüste, wo er auf der Flucht ist, wo es ihm überhaupt nicht gut geht. Er sagt, Gott, deine Nähe. Jetzt ist natürlich die Frage, was heißt das ganz konkret für mein Leben, für meinen Alltag? Gottes Nähe in meinem Alltag. Und David schreibt weiter in diesem Psalm. In Vers 7 sagt er, nachts auf meinem Lager denke ich an dich. Stundenlang sinne ich über dich nach. So viele Male hast du mir geholfen und im Schutz deiner Flügel kann ich jubeln. Von ganzem Herzen hänge ich an dir und deine Hand hält mich fest. Was David macht, er sinnt über Gott nach, er beschäftigt sich mit Gott. Er macht sich Gedanken über Gott. Er sucht Gottes Nähe ganz praktisch. Und das macht er zu jeder Zeit, nachts, wenn er auf dem Bett liegt und nicht pennen kann, wie auch immer, er denkt über Gott nach. Gottes Nähe zu suchen heißt, Gott kennenlernen in der Bibel, die Bibel zu nehmen und darin zu lesen, zu forschen, wer ist dieser Gott und was macht ihn aus und was hat er für mein Leben vor. Aber genauso auch zu sagen, ich möchte ins Gebet gehen und im Gebet Gottes Nähe suchen, ganz bewusst. Oder ich gehe raus in die Natur, wenn es jetzt ein bisschen kühler ist, dann zieht man sich warm an und schaut an, was für eine schöne Natur Gott geschaffen hat. In der Natur Gottes Nähe zu suchen. Und diese Sehnsucht bewusst auf Gott auszurichten, zu Gott zu gehen, sagt Gott, ich sehne mich nach deiner Macht und ich sehne mich nach deiner Herrlichkeit. Oder im Lobpreis, Sonntagmorgens hier diese Zeit zu genießen, mit dem Lobpreisteam Lobpreis zu machen. Und ganz bewusst, nicht einfach nur mitsingen, sondern zu sagen, Gott, ich will jetzt dich suchen, auch in dieser Zeit. Was David auch macht in diesem Text, er sagt, so viele Male hast du mir geholfen. Wenn er über Gott nachdenkt, dann erinnert er sich daran, was Gott in seinem Leben schon getan hat. Er denkt über Gott nach und fragt sich, hey, wo habe ich diesen Gott schon erlebt? Und man erzählt sich gegenseitig. Und deswegen ist Gemeinde so etwas Wertvolles, weil wir uns gegenseitig erzählen, was Gott in unserem Leben tut. Und ich sage das jetzt hier nicht, weil ich irgendwie diesen Psalm ganz cool finde, sondern ich sage das, weil ich dasselbe in meinem Leben so erlebt habe. Als ich 17, 18 oder schon mit 16 hat es angefangen, da war bei mir im Freundeskreis Party, Alkohol und Feiern war das große Thema. Und für mich war das eine Sache, wo ich gesagt habe, hey, damit habe ich Spaß und Glück und Zufriedenheit in meinem Leben und ich habe darin Erfüllung gesucht. Und ich war dann irgendwann mal in Lloret-de-Mar auf Abschlussfahrt, das war Abitur, Abschlussfahrt in Lloret-de-Mar. Und ich muss zugeben, zu der Zeit eben war ich viel unterwegs, viel Party gemacht, ich war ziemlich betrunken an einem Abend. Und an dem Abend kam dann ein Kumpel zu mir und hat zu mir gesagt, ja Andi, hey, ich habe hier eine Ecstasy-Pille, hast du nicht Bock, die zu nehmen? Und ich habe eh nicht so viel nachgedacht, ein paar Kumpels von mir haben das eh schon gemacht und ich hatte den Reiz, das muss ich mal ausprobieren. Ecstasy ist eine Droge, eine Aufputschdroge und ich habe das Ding genommen und Ecstasy hat die Wirkung, dass sie Glückshormone von außen in deinen Körper zuführt. Und was natürlich passiert, man ist total happy. Ja? Ich wollte den ganzen Abend tanzen, mich bewegen, ich wollte mit jedem reden und das war ein tolles Gefühl in dem Moment. Das war ein Glücksgefühl. Das Problem bei Ecstasy ist, dass weil künstlich Glückshormone zugefügt werden, Dopamin, dann fängt der Körper an, diese eigene Glückshormonherstellung einzustellen, weil genug da ist. Und bis der Körper dann wieder angefangen hat, das selber zu produzieren, braucht es manchmal 2 bis 3 Tage. Wenn dann also diese künstlichen Hormone weg sind, dann ist das Gefühl ziemlich eklig. Und ich saß am nächsten Tag dann da, am Meer, und habe einfach nur rausgeschaut. Meine Kumpels waren um mich herum, die haben gelacht und so, und mir war einfach alles egal. Ich habe einfach kein Gefühl in mir gehabt. Und das war richtig eklig. Und in dem Moment habe ich sofort gemerkt, dass das, was ich da genommen habe, künstlich ist. Dass es ein künstliches Glücksgefühl ist und nichts Wahres. In dem halben Jahr danach hat sich in meinem Leben sehr, sehr viel geändert. Und ich habe Gott auf ganz neue Art und Weise kennengelernt. Ich durfte Verantwortung übernehmen in der Jugend, im Jugendbereich. Und ich hatte viel Zeit, ich hatte keine Schule mehr, viel Zeit in Gemeinde zu investieren, habe Bibel gelesen, habe mich mit Büchern beschäftigt. Und ein halbes Jahr später durfte ich dann meine erste Andacht halten auf einem Jugi-Urlaub. Wir waren in Italien und das war eine sehr intensive Urlaub. Und in diesem Urlaub haben sich 4 Menschen für Jesus Christus entschieden. Und mit 3 von ihnen durfte ich ein Übergabegebet sprechen. Und dann am letzten Abend, da waren 2 Kumpels und ich, wir haben das ein bisschen auch geleitet, saßen zusammen und wir haben uns gegenseitig erzählt, was Gott gewirkt hat in dieser Woche. Und wir waren so glücklich. Es war so eine tiefe Freude in unserem Herzen, das war unfassbar. Und das hat mich so begeistert. Und ich habe schlagartig in diesem Moment ist mir schlagartig bewusst geworden, dass das eine echte Freude ist. Und ich habe diesen Vergleich plötzlich gespürt zu Lloret-de-Mar, zu dem, was ich da hatte. Ich habe es da gesucht, aber das, was ich dort gesucht habe, war künstlich und nicht echt. Aber ich habe bei Gott eine Freude und ein Glück gefunden, das alles andere in meinem Leben übersteigt. Natürlich schwebe ich nicht 10 Zentimeter über dem Boden immer hin und her und das ist nicht immer so da, so krass, das Glücksgefühl. Aber ich habe erkannt, dass das fehlende Puzzleteil in meinem Leben Gott ist. Und ich sehne mich nach Gott. Und deswegen ist Psalm 63 mein Lieblingspsalm. Und ich bete den immer wieder. Das ist meine Art und Weise, mich auf Gott auszurichten. Ich setze mich hin und ich bete diesen Psalm, sag Gott, ich sehne mich nach dir. Die Sehnsucht ist eine Kraft, die es gilt auszurichten. Entweder treibt mich die Kraft irgendwo hin, in irgendwelche Richtungen, an denen ich am Ende irgendwo lande, wo ich nicht landen will, oder ich lass diese Kraft mich treiben zu Gott. Ich richte diese Sehnsucht auf Gott aus. Und das ist ein lebenslanger Prozess. Und es ist was Tägliches. Und mit Psalm 63 lässt sich das sehr gut machen. Die Sehnsucht im Leben auf Gott auszurichten. David geht hier in diesem Text aber noch ein Stück weiter und sagt uns, was das für den Alltag bedeutet. In Vers 10 schreibt er, meine Feinde wollen mir Böses und trachten mir nach dem Leben. Im tiefsten Totenreich werden sie noch enden, dem tödlichen Schwert werden sie ausgeliefert, den Schakalen werden sie zur Beute. Hui, so ein schöner Psalm über Sehnsucht des Menschen und plötzlich solche krassen und vernichtenden Worte. Ja, diese Worte, sie sind sehr heftig und sie sind sehr vernichtend. Aber diese Worte sind auch ehrlich. Ich habe vorher gesagt, dass David in der Verfolgung ist und dass er verfolgt wird von einem König. Also er hat Feinde. Er hat Feinde in seinem Leben, die sich gegen ihn richten, die ihn umbringen wollen. Deswegen sitzt er in der Wüste.
Und der Grund, warum David diese Sehnsucht so stark spürt, ist, weil er diese negativen Erfahrungen macht. Und ich glaube, das lässt sich auch auf unser Leben übertragen. Vielleicht haben wir keine Feinde, die uns verfolgen, aber vielleicht sind es andere Menschen, die uns manchmal als Feinde vorkommen. Oder nicht mal nur Menschen, sondern vielleicht sind es auch Umstände und Schicksalsschläge, die uns vorkommen, als wären sie unsere Feinde, die gegen uns sind. Und gerade in so Situationen, wo es uns nicht gut geht, wo wir negative Dinge erleben, gerade da wird diese Sehnsucht viel stärker spürbar. Gerade das löst Sehnsucht in uns aus. Und wir wünschen uns, dass was anderes da ist. Und viele können damit nicht umgehen und sie spüren dieses Loch in ihrem Leben, warum auch immer das jetzt da ist. Aber sie spüren, da ist was. Und manche retten sich dann vermeintlich im Alkohol oder in der Spielsucht oder eben im Sex oder wie auch immer. Und man rennt etwas hinterher. Negative Ereignisse in unserem Leben, sie führen dazu, dass die Sehnsucht, dass dieses Puzzleteil, dieses Loch noch stärker spürbar wird. Und dann sagt David, gerade in dieser Situation richtet er sich auf Gott aus. Er sehnt sich nach Gott und er sucht Gott. Und bei all dem Suchen nach Gott, auch in negativen Momenten unseres Lebens, bei all dem Suchen nach Gott, dürfen wir wissen, was auch David wusste. Und so schließt er den Psalm ab. Doch der König wird sich freuen, weil Gott zu ihm hält. Glücklich schätzen kann sich jeder, der sich bei einem Eid auf Gott beruft. Der Mund der Lügner aber wird gestopft. Ich finde, dieser letzte Vers, er fasst den Psalm relativ gut zusammen. Wie ich vorher gesagt habe, es gibt viele Dinge in dieser Welt, die lügen uns an. Sie lügen uns an und sagen uns, hey, ich bin's und ich bin das fehlende Puzzleteil. Aber wir merken ganz oft, es ist nicht wahr. David schreibt, glücklich schätzen kann sich jeder, der seine Sehnsucht auf Gott ausrichtet, der Gottes Nähe sucht und der erkannt hat, dass in Gott alles ist und dass er alles ist. Und ich glaube, genau darum geht es in unserem Leben. Ich glaube, das Erste ist, dass wir in unserem eigenen Leben, und dazu möchte ich euch ermutigen, sich zu fragen, wo spüre ich diese Sehnsucht und wo sind vielleicht die Puzzleteile in meinem Leben, die mir das versprechen, denen ich manchmal hinterher renne. Das heißt, wie schon gesagt, das heißt nicht, dass diese Puzzleteile alle schlecht sind und dass man dann sich davon entfernen muss. Es geht nur um die Frage, was ist das fehlende Puzzleteil und wonach und worin suche ich Erfüllung? Zu schauen, was ist es in meinem Leben und dann zu sagen, Gott, und ich möchte dich suchen. Ich möchte meine Sehnsucht nach dir ausrichten. Im Buddhismus, da wird diese Sehnsucht des Menschen als Grundproblem des Lebens, des menschlichen Daseins beschrieben. Das ist das Problem. Und dieses Problem gilt es zu lösen. Und der Buddhismus bietet die Lösung an, dass man sich völlig frei macht von irgendwelchen Sehnsüchten, dass nichts mehr da ist am Ende. Und dann hat man erst wirklich Frieden in seinem Leben gefunden. Die Bibel sagt, dass Sehnsucht eine Kraft ist, die ist da. Aber es geht nicht darum, diese Sehnsucht auszulöschen. Es geht darum, diese Sehnsucht zu lenken, auszurichten auf Gott. Und das ist das Entscheidende. Auch wir werden in unserem Leben nicht immer an den Punkt kommen. Wir werden nicht irgendwann mal an den Punkt kommen und sagen, ach ja, jetzt habe ich endlich einmal Gottes Nähe und dann ist das Puzzleteil für immer drin und dann passt alles und ich habe nie wieder Sehnsucht. Es geht darum, dass es eine Kraft ist und die richtig aus auf Gott. Und es ist täglich. Das ist ein täglicher Prozess, den ich gehe. Und es kann auch sein, wenn ich meine Sehnsucht auf Gott ausrichte, dass nicht alles in meinem Leben so kommt, wie ich es mir wünsche oder vorstelle. Weil manchmal denke ich, ich brauche die ganzen anderen Puzzleteile, aber vielleicht kriege ich sie dann gar nicht. Aber da möchte ich euch ermutigen, vertraut auf Gott. Wir brauchen nicht all das, was wir denken, was wir brauchen. Und wir brauchen auch nicht jedes Amazon-Päckchen, das wir denken, das wir brauchen. Die Sehnsucht auf Gott auszurichten, das ist das Entscheidende in unserem Leben. Und eines Tages wirst du vor Gott stehen und du wirst seine volle Macht und Herrlichkeit erleben. Du wirst seine Größe wahrnehmen, wer er ist. Und spätestens dann, wenn du vor Gott stehst, spätestens dann wirst du erkennen, es war das richtige Puzzlestück. Amen. Vater, ich möchte dir danken für David, den du dazu motiviert hast, Psalmen zu schreiben. Ich danke dir für den Psalm 63. Und Herr, ich danke dir, dass du uns darauf aufmerksam machst, dass eine Sehnsucht da ist und dass du versprichst, dieses Loch zu füllen. Und Herr, ich möchte für jeden hier im Raum beten, für jede und jeden. Ich bete darum, Herr, dass du ihnen begegnest und ich bete darum, dass sie deine Nähe und in deiner Nähe das fehlende Puzzleteil erkennen. Amen.